NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juni 1878. Der Geburtstag der Märchenerzählerin Elsa Sophia von Kamphöfener.
Kommt her, wir erzählen Märchen, kommt her zu uns. Und seht, ich habe einen Sack voll goldener Äpfel und ich rolle euch die goldenen Äpfel zu. Meine schönen goldenen Äpfel, seht ihr sie? Keine da und doch ein Sack voll goldener Äpfel.
Die alte Dame, die an einem Tisch in der Kantine des Süddeutschen Rundfunks sitzt, hat schon bessere Zeiten gesehen. Sie trägt ein Kleid mit Rüschen und Flitter, das lange aus der Mode ist. Ein wenig schäbig sieht sie aus, aber auch hoheitsvoll und respekteinflößend. Der Radiojournalist Karl Ebert ist fasziniert.
Ich stellte mich vor und sie erzählte, sie ist am Hof von Abdulhamid aufgewachsen, vor dem Ersten Weltkrieg. Also mir blieb der Mund offen.
Ebert bringt die alte Dame in ein Studio. Dort schwingt sie sich ohne Umschweife auf den Tisch und beginnt zu erzählen. Aus dem Stegreif, stundenlang.
Da war ein schönes Mädchen. Es war sehr, sehr arm.
Am Abend nach 8 Uhr lief das Haus zusammen. Alles, was da noch Dienst hatte, kam in das Studio, um diese Frau zu sehen.
Es ist der Beginn einer wundersamen Karriere. An diesem Abend im Jahr 1951 wird die 73-jährige Elsa Sophia von Kamphövener entdeckt. Bald schon ist sie landauf, landab regelmäßig im Radio zu hören. Und Hunderttausende lauschen gebannt ihrer Stimme. Die Kamphövener erzählt Märchen, alttürkische Nomadenmärchen. Vom Basilikon-Mädchen, das sich als Mann verkleidet, vom schwarzen Mehmet, der sich im Sturm eine Geistergeliebte fängt, oder vom kleinen Mattenflechter und dem grausigen Djinn.
Sagt der Djinn, nein, schreit der Djinn. Was siehst du mich so an? Sehe ich nicht schrecklich genug aus? Ja, verzeih, ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. Du fürchtest dich nicht vor mir? Nein, Herr, ich fürchte mich wirklich nicht vor dir. Warum denn nicht? Hast du denn schon einmal so etwas Schreckliches wie mich gesehen? Sagt der Mattenflechter, bitte, bitte vergib und verzeih, ich habe schon so etwas wie dich gesehen. Es ist nur meine Frau, Herr, verzeih, bitte.
Mindestens ebenso fabelhaft wie ihre Märchen klingt die Lebensgeschichte der Kamphövener. Als junges Mädchen will sie monatelang durch Kleinasien geritten sein, in Männerkleidung, begleitet nur von den treuesten Dienern ihres Vaters.
Und da ich sehr lang gewachsen bin, und eben ein Reiter durch und durch, so hat mir das auch jeder geglaubt. Es ist durch alle Jahrzehnte durch niemals herausgekommen, dass sich unter dieser Jünglingskleidung ein weibliches Wesen verbarg.
Unterwegs an den Nachtfeuern der Karawanen habe sie all die Märchen gehört und schließlich selbst weitererzählt. Dort will sie auch dem größten Märchenerzähler Kleinasiens begegnet sein, der von der Erzählkunst des vermeintlichen deutschen Jünglings begeistert gewesen sein soll.
Das war Fahim und er hat mich dann nach einigen Jahren als Mitglied seiner Märchenfamilie aufgenommen und so wurde ich denn ein patentierter türkischer Märchenerzähler.
Damals, in den 50er Jahren, glaubte jeder diese Geschichten. Und sie sind ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aufgewachsen in der Türkei ist Elsa Sophia von Kamphövener tatsächlich. Die Tochter eines preußischen Offiziers, die am 14. Juni 1878 in Hameln geboren wird, kommt im Alter von 5 Jahren nach Istanbul.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ihr Vater dient dem Sultan als Militärberater. Im Auftrag Wilhelms I. soll Louis Kamphövener die Türken bei der geplanten Heeresreform unterstützen. Seine kleine Tochter landet in einer Märchenwelt.
Vor Jahren und Jahren, als Konstantinopel noch die Residenz des Sultans war und eine Stadt des Zaubers, der Fremdheiten für die Europäer, der Seltsamkeiten, des Verrates, aber der unbeschreiblichen Schönheit, zu dieser Zeit wallte über die Galata-Brücke hinüber ganz stark das Leben.
Die Familie lebt im vornehmsten Stadtteil, zusammen mit zahlreichen anderen Bosporus-Germanen. Es gibt einen deutschen Turnverein, ein deutsches Krankenhaus und eine deutsche Schule. Louis Kamphövener, der vom Sultan zum Pascha ernannt worden ist, verfügt über ein großes Haus mit reichlich Personal. Die türkischen, griechischen und armenischen Dienstboten verwöhnen die Kleine und erzählen ihr die ersten Märchen. Elsa Sophia ist ein aufgewecktes Kind, das sehr leicht Sprachen lernt und die exotische Umgebung begeistert aufsaugt. Noch als alte Frau zehrt sie von diesen Erinnerungen.
Das Schönste und Reizvollste am Bazar war der sogenannte Bedestan, der älteste Teil des Bazars, und in ihm saßen die vornehmsten Kaufleute. Das Teuerste, was man dort kaufen konnte, waren die persischen Wohlgerüche.
1890, nach 7 Jahren, muss Elsa Sophia die orientalische Zauberwelt wieder verlassen. Die 12-Jährige wird nach Hildesheim geschickt, wo sie an einer Schule für höhere Töchter den letzten Schliff erhalten soll. Sie scheint sich dort sehr verloren gefühlt zu haben. In einer autobiografisch angehauchten Erzählung schreibt sie später:
Einziges Kind ihrer Eltern, im Auslande aufgewachsen, mit dem Träumerblick der Dichterin und zugleich dem scharfen Auge der Denkerin, fühlt sie sich unter den Mädchen mehr als unglücklich. Flehende Briefe an den zärtlich geliebten Vater gingen in die Ferne. Briefe, in denen immer erneut die Bitte ausgesprochen wurde: Nimm mich fort von hier, ich halte es nicht aus.
Louis Kamphövener lässt sich nicht erweichen. 4 Jahre muss Elsa Sophia allein im kalten Deutschland bleiben. Als die 16-Jährige in die Türkei zurückkehrt, ist sie zu einer höchst selbstbewussten und eigensinnigen jungen Dame herangewachsen.
Leider bedarf sie im Takt noch sehr der Aufsicht. Sie hat namentlich die üble Manier, sich mit einem einzelnen Herrn zu einer isolierten Unterhaltung an einen von Damen entfernten Ort zurückzuziehen. Das ist unpassend und verursacht Klatsch.
Louis Kamphövener gibt auch in der Familie den Pascha. Er bestimmt selbst winzige Kleinigkeiten. Nur kein Gerede, nur kein Skandal. So will er der Tochter sogar das Tennisspielen verbieten, weil sie mit ihren großen Füßen dabei lächerlich aussehen könnte. Erst nach zähem Ringen erhält sie die Erlaubnis, reiten zu lernen. Mit wenig Erfolg, wie Bruder Kurt berichtet.
Nach dem ersten Ausritt ins Freie kam das Pferd allein zurück. Als sich das wiederholte, war es mit dem Reiten vorbei.
Dass sie monatelang durch Anatolien geritten sein soll, scheint allein schon deshalb unwahrscheinlich. Ebenfalls kaum denkbar ist, dass der um seinen Ruf so besorgte Kamphövener die Tochter hätte ziehen lassen. Mit 20 setzt sich Elsa Sophia in den Kopf, einen Vetter ihrer Mutter zu heiraten, mit dem sie eine Weile korrespondiert hat. Der Vater ist entsetzt. Für ihn stürzt sich seine Tochter ins Unglück. Zumal der Auserwählte 25 Jahre älter und alles andere als attraktiv ist.
Der Kopf hat eine frappante Ähnlichkeit mit einem entharten Kalbskopf, wie man ihn in den Schlechterauslagen sieht, mit heraustretenden Augen. Dieses blonde, hässliche alte Nichts tut selbst nie etwas. Alles soll ihm an den Hals fliegen. Wie unser Kind, das sich dem schlappen Menschen an seinen Hals geschmissen. Es ist widerlich.
Das sture Mädchen lässt sich allerdings nicht umstimmen. Im Dezember 1900, in dem Jahr, in dem Kamphövener vom Kaiser geadelt wird, heiratet Elsa Sophia ihren kalbsköpfigen Verehrer. Als 9 Monate später ihr einziger Sohn geboren wird, kriselt es bereits in der Ehe. Die junge Frau flüchtet in Krankheiten und reist immer wieder zu Kuren nach Deutschland. In Bad Kissingen verliebt sie sich in einen Kurarzt, für den sie Mann, Sohn und die geliebte Türkei 1906 verlässt. Die Kamphövener führt ein unstetes Leben. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes heiratet sie zunächst einen dubiosen russischen Schriftsteller, den sie später als Großfürsten ausgibt, und 1925 einen Kurdirektor. Auch diese Ehen scheitern. Danach hat sie genug von Männern. Elsa Sophia schwärmt lieber vom Leben im Harem.
Es war so eine wunderbare Welt und es war gar nicht jene Schreckliche, von der es immer heißt, sie sind so eingesperrt gewesen und sie haben sich so verzehrt nach Männern. Das war es gar nicht. Man hat sich so gut unterhalten. Man war so frei untereinander.
Unermüdlich stürzt sie sich auf immer neue Projekte. Sie gründet einen Verlag, arbeitet als Journalistin, verfasst Aufsätze über den Orient, schreibt eine Reihe von Romanen mit Titeln wie »Der Sklave der Kleopatra« oder »Tapfere kleine Lore«. Ihre Toleranz und ihre Bewunderung für die Türkei werden allerdings zunehmend von deutschnationalen oder rassistischen Tönen überlagert. Kamphövener's Helden sind blond wie die Heimat oder treten als Schützer ihres Stammes und Blutes auf. Zum Teil liest sich das unfreiwillig komisch.
Schlank, groß, nordisch. So schritt Marianne Stecho dahin. Und der Boden federte unter ihr. Rassig war sie. Ganz norddeutsche Edelrasse.
Bereits im April 1933 tritt sie in die NSDAP ein. Die Offizierstochter ist fasziniert von der Idee eines starken Führers. Sie wird allerdings noch im gleichen Jahr wieder ausgeschlossen. Vermutlich, weil sie die Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt hat. Die Kamphövener ist inzwischen 55 und ganz auf sich allein gestellt. Mühsam schlägt sie sich in den nächsten Jahren durch. Mit Trivialromanen, Artikeln für Frauenzeitschriften oder Lektortätigkeiten für die Filmgesellschaft Tobis. 1942 meldet sie sich als Märchenerzählerin freiwillig zur Front und erntet zunächst nur Spott. Märchen für Soldaten? Absurd. Doch der 64-Jährigen gelingt es, die Männer zu fesseln.
Der schwarze Mehmet, er war ein Räuber. Aber weil er ein Räuber war, wurde er unbeschreiblich verehrt, geliebt. Denn es ist etwas Herrliches, oben in den Bergen, im Karst, ein Räuber zu sein. Einer, der sich vor nichts zu fürchten hat. Einer, den alle bewundern, seines furchtbaren, seines schrecklichen Mutes wegen und seiner entsetzlichen Einsamkeit halber.
3 Jahre lang ist die Kamphövener in fast allen besetzten Gebieten unterwegs. Sie wird als Kamerad Märchen gefeiert und verdient gut dabei. Als gegen Ende des Krieges ihre Berliner Wohnung ausgebombt wird, steht sie allerdings wieder vor dem Nichts. Bitterarm kämpft sie sich durch die Nachkriegszeit, reist in offenen Lastwagen durchs Land, kriecht bei Bekannten unter, die sie in der Badewanne schlafen lassen. In ihrer Not erfindet sie sich neu. Die 67-Jährige erklärt sich zur Baronin und ersinnt die Legende vom jungen Mädchen, das verkleidet als Mann durch Anatolien zieht.
In Kleinasien bin ich nun herumgeritten. Jahr aus, Jahr ein, monatelang da herumgeritten und kam immer wieder in den Karawanserais mit den Märchenerzählern zusammen.
Nach ihrer Entdeckung im Stuttgarter Studio wird die Märchenbaronin schlagartig berühmt. Hertha Weichselbaum, damals Tontechnikerin beim Bayerischen Rundfunk, erinnert sich.
Sie war plötzlich da und sie war auch sofort im Gespräch. Es ist sofort rumerzählt worden. Habt ihr sie gehört?
So wie sie ihr Leben zum Märchen gemacht hat, erfindet die Kamphövener auch ihre Geschichten. Manche Motive stammen aus einer Sammlung türkischer Volksmärchen von 1907. Andere hat sie sich wohl selbst ausgedacht. Immer aber schmückt sie die Märchen auf ihre Weise aus, erzählt weitschweifig, humorvoll, romantisch. Obwohl Märchenforscher die Nase rümpfen, lieben die Deutschen ihre orientalischen Erzählungen im Radio.
Weil einfach die Stimme was Magisches hatte. Ich glaube, das kann man schon sagen.
1956, mit 78, entschließt sie sich, die Märchen aufzuschreiben. Ihre Sammlung an den Nachtfeuern der Karawanserei findet ebenfalls ein begeistertes Publikum. Sie veröffentlicht Jugendbücher und sie erzählt immer wieder von ihren Ritten durch Anatolien, an die sie am Ende wohl selbst geglaubt hat. Als Elsa Sophia von Kamphövener am 27. Juli 1963 stirbt, ist sie als preußische Scheherazade längst eine Legende.
Die juwelengeschmückten Ärmel des Padischah schlossen sich um sie, wie es die dunklen des Derwisch getan hatten. Diese beiden aber lebten das wunderbare Märchen des Glücks, darin wir sie allein lassen müssen.
Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Elsa Sophia von Kamphövener, die am 14. Juni 1878 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.